Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung der Podcastfabrik. Wir sind dein Dienstleister für Branded Podcasts, Postproduktion und Soundbranding. Klingt gut? Dann lass von dir hören. Podcastfabrik.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode.
Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer, ja, etwas besonderen Folge heute, nämlich mal wieder in eigener Sache, aber auch in großer Sache für euch. Und zwar geht es um ein neues Buch, das gerade rausgekommen ist, erstmal von Silke, aber hinter diesem Buch steckt noch ganz viel mehr, weshalb wir auch Christina bei uns haben. Christina war nämlich schon, ja, war unser erster Gast damals im Podcast, ist jetzt schon irgendwie 3 Jahre her. Ja, und Christina ist wieder bei uns und Silke und Christina erzählen uns heute ein bisschen mehr zu diesem Buch und dazu, was es da noch so mit sich auf sich hat. Silke, ihr beide habt da ganz schön was ausgeheckt im Hintergrund und uns erwartet da noch ein bisschen was. Vielleicht magst du einmal gerade einsteigen ins Thema und Christina kann sich ja gleich auch noch einmal kurz vorstellen. Erstmal, ja, herzlich willkommen hier. Ich freue mich, dass ihr beide da seid und ja, gib das Wort direkt an Silke weiter.
Ja, vielen lieben Dank, Sina. Ja, das hast du so schön gesagt, in eigener, aber auch in nicht eigener Sache. Richtig, ich habe ja gerade, wer es mitbekommen hat, ein neues Buch veröffentlicht, das heißt Flexibler Umgang nach Trennung. Das ist jetzt natürlich kein, sage ich mal, sexy Titel. Das ist dem geschuldet, dass es nämlich zu einer Buchreihe gehört. Eine Buchreihe, die heißt Allein mit Kind. Da geht es um die Erfahrungen, aber auch um die Learnings, was man daraus so mitgenommen hat. Und genau, das hat nämlich, wie du gerade so schön gesagt hast, zieht jetzt einen ganz großen Bogen. Es hat sich für mich sozusagen ein Zyklus abgeschlossen, als nämlich Christina unser erster Interviewgast war im Februar 2020 in diesem Podcast, war das auch genau der Tag, an dem ich sie eigentlich einen Tag vorher erst kennengelernt habe, weil wir zusammen ein Seminar gehalten haben, das Mind and Money Seminar, das dann auch leider durch Corona nur einmal stattgefunden hat. Und an dem Abend des Seminars haben wir tatsächlich oder einen Tag davor noch das Interview hier gemacht zum Thema Trennung, weil Christina ja auch Trennungscoach ist, aber auch selbst allein mit Kind Erfahrung hat. Und einen Tag nach dem Interview, dem, was wir geführt haben, haben wir Verena kennengelernt. Die ist auch noch mit bei der Partie, aber heute leider nicht dabei, weil sie in der Festanstellung ist. Und deswegen, wenn wir vormittags aufzeichnen, ihr da leider die Hände gebunden sind. Die Verena Meie von den Pendelkindern, die haben wir nämlich dann einen Tag nach unserem Interview kennengelernt. Und daraus ist dann das Buch entstanden. Und bevor ich jetzt noch zu viele erzähle, möchte ich erstmal, dass auch Christina sich vorstellt. Liebe Christina, ich bin total happy, dass wir es heute wieder hier zusammengebracht haben und diesen großen Zyklus, der damals ins Laufen gekommen ist, jetzt im Prinzip abschließen. Schön, dass du da bist. Stell dich doch kurz vor.
Ja, ich freue mich auch total und erst nochmal danke an euch beiden für die Einladung. Freut mich total, hier wieder dabei zu sein bei euch in einem Podcast, den ich auch wirklich sehr schätze. Ja, und kurz zu mir. Ich bin Christina Rinkel. Ich bin Trennungscoach. Das heißt, ich unterstütze Frauen und inzwischen auch einige Männer vor und nach der Trennung, da wieder in ihre volle Kraft zu kommen, das Beste aus der Trennung zu machen, wieder selbstbewusst zu werden, ja, mit allen Herausforderungen, die dazugehören, denn ich habe das alles selber durch nach einer sehr schwierigen Trennung mit Kind vor einigen Jahren. Ja, und gebe heute alles, was mir geholfen hat, weiter. Und darum ging es ja auch damals in unserem ersten Interview. Und darum geht es jetzt letztendlich ja auch in unserer neuen Buchreihe, ja, dass eben Silke Du darüber geschrieben hast und künftig auch andere Autoren, wie sie das Beste aus ihrer Trennung machen. Und das finde ich total spannend und lehrreich und interessant für uns alle, die das Thema betrifft. Und deswegen ist diese neue Buchreihe Allein mit Kind wirklich eine super Sache.
Ja, ja, und du bist ja die Mutter des Ganzen. Also du hast ja tatsächlich den Lebensfunken da reingegeben. Es war nämlich so, dass wir saßen zu dritt zusammen, nachdem unser Seminar zu Ende war. Und wir hatten noch Christina ist ja so die Netzwerkerin unter uns allen, also wirklich, das geht so schnell, sie hat geguckt, so, ach guck mal, da ist noch eine Verena, ach guck mal, die wohnt gar nicht weit weg von unserem Veranstaltungsort, ach komm, die laden wir doch ein, ja, und sie konnte leider nicht beim Seminar teilnehmen, aber sie kam danach noch auf einen Kaffee vorbei Und dann haben wir da zu dritt gesessen und uns kennengelernt und haben so, ja, also uns mal über das Leben alleinerziehend unterhalten. Und da stellten wir nämlich fest, dass das so ganz unterschiedlich war. Und das, obwohl wir, ich sag mal, alle drei zu dem Zeitpunkt der Bloggerinnen waren, also Verena mit Pendelkinder und du hast ja auch getrennt mit Kind als Blog, liebe Christina. Und ja, auch alle so ungefähr gleiche Berufe, also journalistisch oder Design, Kinder im gleichen Alter, recht ähnliche Trennungserfahrungen und Geschichten, die wir mitgebracht haben. Und als wir da so saßen, haben wir uns so gegenseitig ganz neugierig Fragen gestellt und dann festgestellt, dass wir also grundverschiedene Lebenssituationen hatten. Weil ich fragte Verena beispielsweise, die ja wirklich ein ganz klassisches Residenzmodell hat, und darüber wird sie auch in dieser Buchreihe, der Band ist ja schon in der Planung, auch noch ein Buch, einen eigenen Band veröffentlichen unter ihrem Namen, hat ja sogar eine App damals entwickelt, wo es darum geht, wie trennt man, also wenn so eine Trennung ist, und das ist wirklich das ganz klassische Residenzmodell, sprich, es ist wirklich getaktet, alle 14 Tage am Wochenende, einmal, glaube ich, sogar noch unter der Woche und die halben Ferien, das ist so dieses Betreuungsmodell 30-70, und das zieht sie wirklich so mit ihrem Ex-Partner durch und dem Kind. Und deswegen, wenn dann halt ein Geburtstag oder eine Geburtstagseinladung in das Wochenende des Vaters fällt oder irgendeine Kindergarten- oder Schulveranstaltung, damit er dann auch darüber Bescheid weiß, beziehungsweise Christina Bescheid weiß, wenn es denn ja da irgendwelche Absprachen gibt, hat sie halt diese App entwickelt, damit diese Eltern sich im Prinzip so einen gemeinsamen Terminkalender machen können und dass sie da Zettel von der Kita oder so abfotografieren und sozusagen sich gegenseitig zustecken können, ohne dass sie das immer irgendwie telefonisch oder per Hand machen müssen oder beim nächsten Umgangstermin vorm Kind noch irgendwie diskutieren müssen. Und das fand ich ganz spannend, weil ich dachte nämlich damals, ich hätte ein Residenzmodell, also Residenz schon, weil die Kinder bei mir sind größtenteils, also nicht im Wechsel gleichteilig, sondern aber mein Leben halt anders aussieht. Also alles hängt an mir, ja, das beschreibe ich auch in dem Buch. Jeder Kindergeburtstag ist meine Tätigkeit, jedes Fest, das organisiert werden muss, ist meine Tätigkeit. Dafür habe ich aber interessanterweise ja nicht die vielen Abschiede. Ich habe nicht die vielen, sage ich mal, weißen Flecken im Leben der Kinder, wo sie halt beim Vater sind und ich nicht weiß, was sie machen. Vor allem so halbe Ferien, im Sommer sind das ja 3 Wochen. Und deswegen, wir hatten am Anfang auch so eine Kapitelstruktur festgelegt, da ging es auch um das Leben der Kinder in zwei Haushalten. Und ich konnte damit überhaupt nichts anfangen, aber da hat Christina mir die Augen geöffnet. Erzähl doch nochmal, wie ist das denn? Also ihr habt ja damals ein Wechselmodell gehabt, oder ich glaube, ihr habt auch noch ein Wechselmodell. Und du hattest so nett gesagt, das ist so der Ferrari unter den Umgangsmodellen. Was hast du denn damit gemeint?
Ja, also das war eben spannend damals in unserem Gespräch, wo wir drei uns da kennengelernt hatten, dass wir herausgefunden haben, okay, wir haben alle ähnliche Themen und gleichzeitig verschiedene Modelle. Und ich war eben damals im Wechselmodell, das heißt, unser Sohn ist quasi, ja, um es mal einfach zu sagen, eine Zeit am Stück beim Papa und eine Zeit am Stück bei mir. Und Ferrari unter den Modellen, deswegen, weil das ein Modell ist, was ja auch gemeinhin als das Modell für Besserverdienende gilt. Denn wenn wir im Wechselmodell sind, dann brauchen wir ja in der Regel ein Kinderzimmer für unser Kind. Ja, also wir brauchen eine Wohnung, die so groß ist, dass das Kind auch bei uns ein Zimmer hat, wenn es eine Woche am Stück bei uns ist. Wir brauchen alle Sachen, also so ist es zumindest bei mir, auch heute immer noch so, dass ich alle Sachen für meinen Sohn auch anschaffe. Ja, bei uns wechselt einzig und allein der Schulranzen, ist das einzige Utensil, was wechselt. Ansonsten habe ich alles auch hier für meinen Sohn, der inzwischen fast 11 Jahre ist. Das heißt, ich habe ein Fahrrad für ihn, ich habe Fußballschuhe, ich habe alle Spielsachen, ich habe ja das, was er inzwischen sonst noch spannend findet, hier Switch und Co. Und das muss man sich erstmal leisten können. denn wichtig beim Wechselmodell ist ja auch der Aspekt, dass da in der Regel kein bis sehr wenig Unterhalt fließt. Ja? Und deswegen ist dieses Modell auch nach wie vor sehr attraktiv für Eltern, die sehr gut verdienen, weil es eben auch als Unterhaltssparmodell gilt. Ja? Mhm. das aus dieser finanziellen Sicht dazu. Das andere Teil des Modells ist halt eben, ja, dass wir im Wechselmodell wirklich nicht jeden Tag den Alltag von unserem Kind und unseren Kindern mitkriegen. Also auch jetzt aktuell in dieser Woche ist mein Sohn eine komplette Woche beim Papa. Und wie du eben beschrieben hast, Silke, das ist dann manchmal wie so ein weißes Blatt. Denn ich schreibe ihm dann manchmal, aber in der Regel auch nicht viel, weil ich ihm auch seine Zeit beim Vater da in Ruhe lasse. Und dann bekommst du halt nach einer Woche ein Kind wieder und dann liegt eben eine Woche dazwischen. Mhm. Und das ist wirklich eine Herausforderung, die man erstmal lernen muss, anzunehmen und quasi gut zu finden. Ja, also ich weiß, am Anfang fiel mir das sehr schwer. Inzwischen kann ich die Zeit genießen. Ich habe ja dann auch noch mit neuem Partner nochmal ein Kind bekommen. Also meine Situation hat sich inzwischen geändert. Aber so das eigene Kind eine ganze Woche nicht zu sehen, ist schon eine Herausforderung.
In welchem Alter fing das an? Also wie alt war dein Kind, als das Ganze anfing? Weil ich glaube, das spielt ja auch nochmal eine Rolle, ne? Also wenn man jetzt so ein Zweijähriges hat, wo man weiß, okay, das kann einem auch so gar nichts erzählen, ist das ja auch nochmal irgendwie was anderes, als wenn das Kind schon älter ist und dann nachher selber von der Woche erzählen kann. Oder es wird sich ja sicherlich auch nochmal ändern, dann wenn irgendwann dann ein Handy einzieht und dass das Kind dann ab und zu sich mal selber melden kann, wenn es denn will, ne? Also ich glaube, da sind die Etappen auch nochmal, aber ich glaube, das ist so oder so am Anfang erstmal schwierig, weil der andere ja so gar nicht auskunftspflichtig ist, ne?
Ich glaube auch mit so einem Fünfjährigen, also ich weiß noch, wie du mir damals, ich habe das noch im Kopf, bei diesem Kaffeenachmittag erzählt hast, dass da irgendwie eine Klassenfahrt angestanden hat in der Klasse deines Kindes, ich glaube vierte Klasse oder so irgendwas war das dann irgendwann später oder ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Und dann einige Mütter, die halt noch nie von ihrem Kind getrennt waren, dann irgendwie völlig am Durchdrehen waren und du dann einfach nur so ganz lässig sagen konntest, ja, so geht's mir jede Woche.
Ja, absolut, absolut. Da erinnere ich mich auch noch dran. Die Mütter sind quasi ausgeflippt vor Sorge und das Kind meldet sich nicht und geht's ihm gut. Und das dürfen wir als Wechselmodell-Mamas oder halt als Mamas, die ihr Kind nicht jeden Tag haben, dürfen wir sehr früh lernen. Ja, das stimmt. Und ihr habt eben das Alter angesprochen. Also aus meiner Sicht bringt dieses Modell für ganz kleine Kinder nichts. Ja, natürlich muss man immer auf jede individuelle Situation schauen. Aber wenn das Kind wirklich noch klein ist, sich noch nicht äußern kann, vielleicht auch noch gestillt wird, was auch immer, ja, dann ist das aus meiner Sicht nicht das Modell der Wahl. Sowieso, das Modell muss immer zur jeweiligen Nachtrennungsfamilie passen. Bei uns ist es halt so, dass ich mit meinem Ex-Partner, dass wir quasi noch im selben Ort wohnen, das macht vieles leichter. Auch bei diesem Modell ideal ist, wenn man sich auch noch gut versteht, wenn man noch gut kommuniziert, ist aber auch nicht immer der Fall. Ja, bei uns war, wie gesagt, die Trennung auch sehr schwierig. Und also man muss immer auf die individuellen Rahmenbedingungen schauen, ob es passt oder nicht. Und im Idealfall ist ein Modell auch dann gut, finde ich, wenn es angepasst werden kann. Ja, also wenn man merkt, die Lebensbedingungen ändern sich oder das Kind will es vielleicht anders oder es erfordert andere Bedingungen, dass so ein Modell dann auch in gewisser Weise flexibel ist.
Das funktioniert ja nicht, wenn es gerichtlich festgelegt ist.
Absolut,
oder wie läuft das da?
Absolut. Das wäre jetzt genau das nächste gewesen, was ich gesagt habe, und so ist es bei uns tatsächlich auch. Also bei uns ist das alles gerichtlich festgelegt und das ist in einigen Familien, das ist nicht das, was man sich wünscht, so diesen Gang vors Gericht. Andererseits geht es in vielen Fällen nicht anders. Ich erlebe das sehr oft, wenn ich Kundinnen oder Kunden habe, die aus toxischen Beziehungen kommen, dass dann Absprachen oft nicht möglich sind, dass man dann die Hilfe vom Gericht braucht mitunter. Hm.
Ich habe gerade eine ganz spannende Geschichte gehört. Da ging es nämlich, das hatten wir doch letzte Woche. Also ich habe vor kurzem eine ganz spannende Geschichte gehört, und zwar, dass wenn die Mutter möchte, dass das Wechselmodell durchgezogen wird, ja, sei es damit sie ihren Beruf weiter ausüben kann oder aus Geldgründen oder wie auch immer oder aus Gleichberechtigungsgründen der Care-Arbeit, ist es tatsächlich so, dass Gerichte ganz oft wohl das nur machen, wenn es eine gute Kommunikation gibt. Andererseits, wenn Väter ein Wechselmodell einklagen, so nennt man das ja, glaube ich, dass denen ganz oft auch bei nicht guter Kommunikation der Eltern recht gesprochen wird. Und das finde ich dann auch wiederum eine sehr, sehr merkwürdige Geschichte, die wir hier erleben dürfen. Ja, ja, also das ist auch zum, wo wir gerade beim Recht sind, ja, zum Beispiel das, es, wir haben ja durch das schöne Interview mit Rainer Becker erlebt, dass bei Rechtsprechung es also sehr häufig an der Lebenswirklichkeit vorbeigeht, sondern dass einfach ein Stereotyp entweder erfunden oder kreiert oder einfach in die Welt gesetzt wird, der nicht wirklich für alle funktioniert und daraufhin Recht gesprochen wird. So ist es beispielsweise, ich habe auch ein Kapitel zum Thema Finanzen und den Besonderheiten, die nämlich genau so einen flexiblen Umgang, wie ich es habe, mit weniger Betreuungszeit als die 30-70 vom klassischen Residenzmodell. Es ist nämlich so, dass die Düsseldorfer Tabelle auf dieser Betreuungseinteilung 30-70 aufgebaut ist. Sprich, habe ich weniger Betreuungszeit, also der Vater nimmt das Kind vielleicht nur 20% oder 10%, bei uns ist es im besten Fall mal 15% im Monat, dann bekomme ich nicht mehr Geld. Ja, und ich denke gerade du, Sina, da dich würde ich jetzt natürlich auch ganz gerne noch ins Interview mit reinholen. Du hast ja gar keinen Umgang, das hast natürlich den schwarzen Peter gezogen. Ne?
Ja, was die Berechnungsgrundlage angeht, auf jeden Fall, ja. Ja. Definitiv. Also ja, also es hängt halt alles an dir. Also was mich ja auch aufregt, ist ja auch das mit der Steuerkarte. Also mit welchem Recht hat derjenige denn das Kind auf, also zur Hälfte auf der Steuerkarte? War ich mache alles alleine und habe das Kind nicht mal komplett auf der Steuerkarte. Ich meine, klar, okay, das ist jetzt für den Kinderfreibetrag dann gedacht, wobei wir ja bei mir aktuell wird ja eher das Kindergeld ja zur Berechnung herangezogen.
Aber da ist ja auch die Hälfte Endeffekt abgezogen.
Ja, genau. Mit welchem Recht? Ne, wo ich mir immer so denke, warum genau darf der sich die Hälfte davon einbehalten und vom Unterhalt abziehen? Der tut doch nichts. Der hat doch gar keinen Umgang. Ne? Also da fände ich so eine individuelle Anpassung auch sehr nice, muss ich sagen.
Ja, andererseits, das beschreibe ich auch im Buch, gab es ja mal von einer Justizministerin, die jetzt nicht mehr im Amt ist, die Bali hieß die, glaube ich, die Bestrebung, und das wurde auch ganz breit in den Medien kommuniziert, dass wenn Väter sich mehr als diese 30-70, also zwischen 30 bis unter 50% ums Kind
kümmern, ich weiß,
dass die weniger Unterhalt zahlen wollen.
Klar.
Wo ich dann denke, und nee, was ist andersrum. Mit denen von 29 bis 0 und davon, und das ist ja wieder der Witz an der Sache, wie gesagt, im gestartet bin ich ja.
Ja, aber bevor wir den Männern, das ist so typisch Frau, ne, den Männern wieder alles hinterhertragen, vielleicht denken wir erstmal nach, bevor wir sowas raushauen, ne? Also das ist ja so ein Schwachsinn, also ehrlich, da wird dann gleich wieder geguckt von, was ist so typisch Frau einfach auch, da wird gleich wieder geguckt, okay, wie können wir es denn fair machen, was wäre denn eventuell fair, ne? Anstatt erstmal zu gucken, nee, also sorry, aber irgendwo hat es vielleicht auch einen Nachteil zu haben, wenn man sich auf gewisse Art und Weise verhält, ne? Und sich halt entsprechend nicht kümmert. Anstatt da direkt den Blick wieder drauf, das machen Männer nicht, ganz sicher nicht.
Und das ist auch wieder was, wo ich sage, ich bin ja damals, als ich dann alleinerziehend wurde, dann guckt man natürlich so im stillen Kämmerlein ins Internet, was gibt's denn da für Möglichkeiten, wie ist es denn mit dem Umgang und so. Und da trifft man wirklich nur auf diese drei Modelle, das Nestmodell, das ich, glaube ich, noch nie von jemandem gelebt gesehen habe, das Wechselmodell und das Residenzmodell. Ja, das ist das, was du findest. Aber was du nicht findest, ist, ja, was ist denn, wenn der andere keinen Bock auf Umgang hat? Ja, was ist denn, wenn er sich komplett weigert, wie bei dir? Ja, oder sich da komplett rauszieht? Diese Sachen laufen unter ferner Liefen oder als Ausnahmesituation.
Aber das ist sowieso mit Umgang ja grundsätzlich das Thema. Weißt du, es gibt immer nur, wenn es um Umgang geht, wird immer nur um die Rechte der Väter gesprochen. Ganz oft herrscht ja dieses Bild vor, ach, die Frauen sind diejenigen, die überhaupt Umgang ja ablehnen und das ja verhindern wollen. Wir sind ja immer die Bösen.
Ja, interessanterweise, ne?
Interessanterweise.
Das ist das Bild, was du bekommst.
Das ist das Bild, was man gespiegelt kriegt. Ja, Frauen wollen das ja verhindern und es gibt ja so viele Männer, die ihre Kinder sehen wollen und die Frauen, die Bösen, die erlauben es aber
die
nicht.
Die Arbeitsscheuen, die nicht in den Beruf wollen, sondern auf der Tasche des Staates liegen.
So ein Quatsch, ne? Also erst mal das. Und es wird aber nie, es wird immer nur über die Stärkung der Rechte der Väter gesprochen, aber es wird nie über die Pflichten gesprochen. Warum gibt es keine Umgangspflicht? Solange der Typ keine Drogen nimmt oder irgendwie nachweislich dem Kind körperlich Schaden zufügt
oder seelisch,
ja, Ne? Also sofern das keine Bedrohung oder Gefahr fürs Kind dasteht, hat er doch vielleicht einfach auch mal eine Pflicht, oder?
Also schon die Unterhaltspflicht haben wir ja auch. Da bezahlen ja 50% gar nicht. Ich denke nicht, dass wir 50% Mangelfälle haben in dieser Bevölkerung unter den getrennten Eltern.
Nee, und dann lass die mal ins Ausland gehen, da wird dann ja gar nicht mehr nachgefasst so richtig. Also das ist ja, das hatte ich ja vor ein paar Jahren mal einen Artikel zu gemacht, das Bundesamt für Justiz hat ja keine Rückgriffsquote, also die können dir ja die Rückgriffsquote gar nicht nennen, weil sie die gar nicht nachhalten können, weil sie aber auch sagen, ja, dann zahlt er halt mal, dann ist es so in der Statistik und 3 Wochen später zahlt er wieder nicht, also das kann man gar nicht festhalten, ja, schön.
Ja, vielleicht noch ein Satz zum Nestmodell, weil ich das tatsächlich schon häufiger im Coaching erlebe. Ja, also dass Kundinnen zu mir kommen oder auch Kunden, die das anstreben, das Nestmodell. Ja, viele finden diese Idee sehr schön. Es gibt quasi ein Nest für die Kinder, ein Haus oder eine Wohnung, wo die Kinder immer bleiben. Und Mama und Papa fliegen dann ein und aus dem Nest. Also beide haben jeweils eine kleine Wohnung zum Beispiel und betreuen die Kinder abwechselnd in dem Nest. Und das ist eine sehr schöne Vorstellung, gerade wenn man die Kinder im Blick hat. Und das haben ja wirklich die meisten. Und von außen kann man denken, was das für eine schöne Idee ist, dass die Kinder so ihr gewohntes Zuhause behalten. Ich erlebe es im Coaching tatsächlich so, dass dieses Modell in der Realität sehr schwierig umzusetzen ist. Weil das an Alltagsbedingungen scheitert. Ich hatte zum Beispiel eine Kundin mal, die das Nestmodell geführt hat und dann war allein das Thema Ordnung, Sauberkeit, wer kauft ein, wer putzt den Kühlschrank, wer
das
macht
die Betten?
Das war
jetzt auch das Erste, weil ich tatsächlich damals selbst, ich fand das selbst ein sehr süßes Modell und wir hatten ja ein Haus zu dem Zeitpunkt gekauft, was auch noch ganz frisch erst gekauft war, so dass es halt mit Kreditrückzahlungsstraf, sonst was Gebühren halt dann doch recht teuer wurde, wo ich auch dachte, ja, die Kinder bleiben einfach da, wo sie vorher waren und wir wechseln uns ab, aber genau der Punkt, weil ich war immer die den Sauberkeitspart hatte, weil man kann ja eine Spülmaschine nicht einräumen, weil da ist ja noch sauberes Geschirr drin, ne? Und dann hat sich das in der Spüle gestapelt, entsprechend lang und lecker, ja. Und da habe ich gedacht, Gott, wie hirnrissig ist das, dass ich alle 14 Tage dieses Haus grundsaniere und dann entsprechend wieder zurückbekomme. Nee, also das war tatsächlich, oder wenn Rechnungen reinkommen fürs Haus, wird dann einfach vielleicht liegen gelassen oder verschwiegen oder keine Ahnung was. Nee, also das ging definitiv nicht und dementsprechend war das dann recht schnell vom Tisch.
Also dafür muss man sich wirklich schon sehr, sehr gut verstehen, noch als Nachtrennungsfamilie. Und kompliziert wird es spätestens ja auch dann, wenn neue Partner dazukommen. Ja, dann stellt sich die Frage, darf der neue Partner, darf die neue Partnerin mit ins Haus, darf die mit in dem Bett schlafen, ja, was auch immer. Also dann stellen sich plötzlich Fragen, die dann wirklich schwierig sind. Deswegen erlebe ich es im Coaching oft, dass Paare oder Nachtrennungspaare damit starten mit dieser Idee und im Laufe der Monate dann aber merken, ach, ganz so ideal ist es für uns nicht und dass sich dann wieder andere Modelle finden lassen.
Ja, und dann finde ich so interessant, dass dieses Modell so, sage ich mal, gehypt wird. Wie gesagt, diese 3 Modelle, Residenzwechsel oder Nestmodell, sind ja die man wirklich auch in sämtlichen Ratgebern irgendwie oder im Internet finden kann. Aber sowas wie, wie gesagt, ich hatte ja auch so Wortfindungsstörungen, als ich dann merkte, ich habe kein Residenzmodell nach dem Nachmittag mit Verena und ich dann erstmal selber überlegen musste, Gott, was habe ich denn dann überhaupt? Ja, dann hatte ich ja so Worte wie unregelmäßig bis gar kein Umgang, weil auch diesen Fall hatten wir schon, dass über ein halbes Jahr gar nichts mehr mit Umgang war. Es ist natürlich dann wieder was anderes, wenn der Partner dann doch wieder mal die Kinder nimmt und dann ist man ja doch nicht mehr der ganz ohne Umgang, so wie bei Sina das jetzt ja beispielsweise ist. Und so bin ich dann irgendwann im Wort flexibler Umgang gelandet und das ist halt unter ferner Liefen. Also das findet ja in den Medien oder politisch überhaupt nicht statt. Und dann habe ich tatsächlich, bevor wir jetzt die Bücher so sage ich mal eingeplant haben, ja nochmal recherchiert in meiner gut alleinerziehenden Facebook-Gruppe, die jetzt ja, Tara, über 10.000 Frauen, vor allem die reine Frauengruppe, schon als Mitgliederinnen hat. Ja, und dann fragte ich mal so, wie ist das denn bei euch? Und ich war jetzt eigentlich ziemlich sicher, dass als vorherrschendes Modell das Residenzmodell mehr oder weniger klassisch genannt wird. Aber nein, es ist tatsächlich vorherrschend, war eher flexibel, so vielleicht mit einmal im Monat, nur man weiß nicht wann. Das ist ja so auch das, was meinem Modell, was ja keinen Modellcharakter hat, entspricht. oder aber gar keinen Umgang. Ja, und das ist was, wo es mir wirklich wieder, was mich noch mehr bestärkt hat, dass wir dieses Thema jetzt auch als Buchreihe machen. Und deswegen komme ich nochmal zurück zu dem Februar, weil als wir uns da so unterhielten, war tatsächlich Christina diejenige, die dann so daraus was kreieren konnte. Ja, also du warst ja diejenige, die dann sagte, oh, das ist so spannend, was wir uns hier gerade unterhalten, lasst uns doch da ein Buch draus machen. Das war ja deine Idee. Du hast es ja irgendwie gewittert.
Ja, weil wir eben wirklich diese drei verschiedenen Modelle haben und ich gesagt habe, komm, lasst uns das aufschreiben, was ist trotzdem gleich für uns, denn das erlebe ich im Coaching auch immer wieder, auch wenn die Modelle unterschiedlich sind, es gibt ja manche Kernthemen, die uns alle betreffen nach der Trennung, ja, zum Beispiel wollen wir wirklich in der Regel alle, dass es unseren Kindern gut geht, dass die eine gute Kindheit haben nach der Trennung, wir wollen das verarbeiten, was wir erlebt haben, wir wollen Frieden machen, wir wollen nach vorne schauen. Und gleichzeitig gibt es halt eben aber enorme Unterschiede, so wie ihr das gerade auch schon besprochen habt, eben in diesen Modellen und in der Alltagsgestaltung. Ja, das heißt, alleinerziehend oder getrennt erziehend ist nicht gleich, sondern ist je nach individueller Situation eben auch immer verschieden. Und das wollen wir ja abbilden, auch mit unserer Buchreihe. Und Silke, ich durfte ja dein Buch lektorieren und bin deswegen da ja auch sehr drin, was du geschrieben hast. Und ich finde das sehr schön, wie persönlich du das aus deiner Sicht aufgeschrieben hast und wirklich mit großem Mehrwert für alle Leser. Ich bin sicher, da wird sich jede getrennte Mutter, jeder getrennte Vater an einer Stelle wiedererkennen. Und das ist ja auch unser Ziel mit dieser Reihe, ja, dass wir einfach so diese verschiedenen Lebensentwürfe, dass wir denen einen Raum und eine Stimme geben.
Genau, weil was man ja auch so oft vergisst, und wir wollten es ja ursprünglich als ein Buch mit diesen drei Geschichten machen, aber schon genauso, dass man es vergleichen kann, also mit einer mehr oder weniger festen Kapitelstruktur, die natürlich auch wieder individuell nochmal angepasst werden kann, aber tatsächlich, dass man das so sieht, ja, und auch auf so wichtige Dinge, also wirklich so Tools an die Hand geben, dass man sagt, wie ist denn das an Weihnachten oder wie ist denn es bei der im Urlaub, wenn sie jetzt so gar keinen Partner hat, wie macht die das denn zeitlich und finanziell oder wie ist das denn, was hat ihr denn geholfen aus der Trennung oder aus diesen Gefühlen wieder herauszukommen oder wie schafft sie das denn jetzt auch ohne, dass sie den Kindsvater als betreuende Person dabei hat, oder die Kindsmutter, kann ja auch andersrum sein, Zeit für sich zu haben oder schaut nach vorne. Das sind ja genau diese Phasen, die wir in diesem Buch generell abbilden wollten. Und dann kam, ja, dann war es Februar 2020 und ihr wisst, was 2020 noch so alles passiert ist. Also es ging runter und drüber und wir Mütter wurden ja, und vor allem wir Alleinerziehende, da haben Sina und ich ja am Anfang unseres Podcasts, da findet ihr unendlich viele Folgen, wo wir uns aufregen über diverse politische und gesellschaftliche Themen, was mit dem C-Thema zu tun hatte. Also es hat alles dann plötzlich nicht mehr so ganz zusammengepasst. Plötzlich sind die Börsen abgerauscht, die Finanzen waren irgendwie nicht mehr sicher, das Einkommen war gefährdet. Also wir haben da, weil wir auch alle selbstständig sind, auch Verena war eine Zeit lang, glaube ich, noch selbstständig. Jedenfalls, hat es mit dem Buch dann irgendwie nicht so richtig hingehauen. Es wollte nicht so von der Hand. Und jetzt rückblickend muss ich sagen, wenn sich eine Tür nicht öffnet, war es nicht deine. Und wir wären mit diesem Buch wieder nicht gerecht geworden. Und zwar, was ist denn mit Verwitweten? Was ist denn mit Solomüttern oder, ja, so klar, Solomüttern, die mit einer Samenspende beispielsweise ihr Kind bekommen wollen? Die wären ja alle in dieser Reihe oder was heißt Reihe, in diesem Ursprungsbuch ja gar nicht abgebildet worden. Und daraus ist dann eine Buchreihe entstanden. Das war tatsächlich die zweite Wende, die dieses Projekt genommen hat, dass wir unsere Geschichten nochmal durchgelesen haben, während wir noch am Schreiben waren oder der ein oder andere Kapitel noch dazu kam und wir dachten, oh, das ist so gut, das wäre so schade, es wegzuschmeißen, nur weil wir das jetzt irgendwie so als Dreierbuch nicht veröffentlicht bekommen. Und da gibt's ja dann auch Schwierigkeiten. Wie ist es mit der Abrechnung? Dann gibt's Querelen vielleicht. Oh, ich habe aber mehr Werbung gemacht als du. Ich brauche jetzt mehr von den Einnahmen und so weiter und so fort. Auch wenn man sich wirklich gern hat, so wie ich Verena und Christina ja wirklich sehr gern habe. Aber ich sag mal, bei Geld ist es immer so ein bisschen kritisch. Und jetzt haben wir diese wunderbare Lösung gefunden, dass es diese Buchreihe ist und sie heißt nicht Trennung mit Kind, das war der ursprüngliche Name, sondern Allein mit Kind. Und da ist wirklich jeder herzlich zu eingeladen, seine Erfahrung mitzuteilen. Und ich treffe so oft auf Mütter und Väter, die auch wirklich teilweise haarsträubende Geschichten schon erlebt haben und sich aus der tiefsten Lebenskrise wieder rausgeschafft haben, die dann sagen, oh, ich wollte es immer mal veröffentlichen oder ich wollte immer mal ein Buch zu schreiben, ja, aber dann an die vielen Abers kommen, ja, ah, wann willst du das machen zeitlich oder, oh, wie geht denn das, wer kann das denn lektorieren oder, boah, wie komme ich denn an einen Verlag ran, wo dann teilweise schon ein Exposé geschrieben wird und das wird lektoriert und das kostet dann auch schon Geld und dann versucht man bei einem Verlag irgendwie einen Einzeltitel zu bekommen und da können Sina und ich ja aus unserer Erfahrung sprechen, aber auch du, Christina, du hast ja auch schon über einen Verlag veröffentlicht, dass man da nicht so auf dem rosa Bettchen gebettet wird, ne? Da wird man nicht so gut ausgezahlt.
Absolut, absolut. Und das ist jetzt eben das Coole mit unserer Buchreihe, dass wir den Autoren, die hier mitmachen und schreiben wollen, quasi nicht nur quasi eine Vorgabe, eine Form an die Hand geben, sondern quasi die richtig an die Hand nehmen. Du mit dem Design, Silke, ich mit dem Lektorat. Das heißt, das ist quasi betreutes Schreiben eingebettet. Ja, wirklich eingebettet in ein Netzwerk von uns mit Erfahrung. Denn Silke, du hast ja Erfahrung auch mit deinem Bestseller schon. Ich habe Erfahrung im Lektorat. Also wer hier mitmacht bei uns, der fängt quasi nicht bei Null an, sondern greift quasi schon auf unsere Expertise zurück. Und das ist aus meiner Sicht wirklich eine super, super Sache.
Ja, zumal der oder diejenige ja dann von uns geleitet und an der Hand genommen wird. Das heißt, es ist betreutes Schreiben, hast du schön genannt. Also man darf sich voll und ganz aufs Schreiben konzentrieren und aufs Feilen seiner Texte, weil dann geht es bei dir, Christina, ins Lektorat. Dann ist noch die Aufgabe, die man zu bestehen hat, diese Anmerkungen oder Korrekturen dann auch in den finalen Text nochmal selbst einzubauen. Und danach geht der Rohtext dann an mich und bei mir läuft dann das komplette Design. Wir wollen es natürlich geldsparend und zeitsparend machen. Es kostet ja doch Zeit und Geld. Und das Buch, das ich jetzt veröffentlicht habe, ist sozusagen der Musterband. So ist der Aufbau, so sind Überschriften, so ist die Typografie, so ist das Format. Und deswegen, ja, darf man das nur noch füllen. Und es wird dann auch alles reingezeichnet. Die Illustratoren, da darf man schon noch so ein bisschen so seinen eigenen Stil gerne mitgeben, wer da irgendwie so einen Lieblingsstil, eine Stilrichtung gerne mitbringen möchte, sagt, oh, der Künstler gefällt mir gut oder das Design, das finde ich sehr spannend. Da haben wir ja mittlerweile ganz spannende Tools, die KI generiert sind, wie man da gute Illustrationen dann auch noch herausbekommt, ohne wirklich alles selbst illustrieren zu müssen, weil das ist auch ein riesen Kostenfaktor. Das weißt du ja ganz gut, Sina, ne? Ja. durch deine Erfahrung, was Illustratoren kosten.
Mein täglich Brot, genau. Ja, ich bin ja dieses Jahr, ich habe ja ein paar Aufträge jetzt gelassen, weil es auch irgendwie gar nicht mehr ging. Also ich hatte so Anfang des Jahres auch so Richtung Burnout, ne, dass ich so dachte, okay, jetzt ist mal gut. Und habe mich seitdem einfach mal wirklich auf die Sachen konzentriert, die ich ja von Herzen gerne mache, nämlich diese Kinderbücher. Und bin jetzt, glaube ich, für dieses Jahr, wir haben jetzt Anfang Mai bei Buch Nummer 8. Also verschieden, es gibt die auch noch auf Englisch, also das könntest du jetzt noch hochrechnen, die zähle ich jetzt nicht einzeln, sondern nur vom Thema her, also vom eigentlichen Buch her. Ja, und das Ganze ist nur möglich dank Midjourney. Dazu war ich ja auch in meinem anderen, also außer unserem Podcast habe ich ja noch einen Lieblingspodcast, der Verlagsniveau-Podcast. Und da war ich auch zu Gast mit dem Thema, weil ich bisher wohl scheinbar die Einzige war, aus dem Umfeld zumindest, dem ganzen KDP-Business und so, die das mal ausprobiert hat. Und es läuft halt einfach mega gut. Aber gut, es ist halt immer noch auch ein sehr kreativer Prozess, weil du ja selber dir genau überlegen musst, was du da raus haben willst. Und du musst ein bisschen üben, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, was spuckt mir denn die KI dann raus, wenn ich was eingebe. Also da kann man sich natürlich tot üben, wenn man will. Aber es macht so viel Spaß. Und das war bei mir ja immer das Hauptproblem, ne? Dieses, gerade im Kinderbuchmarkt, ne? Du hast so viele Ideen und du weißt, okay, das ist ein Kinderbuch. Das geht halt nicht ohne Illustration. Also jedenfalls nicht in dieser Altersgruppe bis irgendwie 10 Jahre. Danach kannst du vielleicht auch mehr Text haben und mal eine Schwarz-Weiß-Zeichnung irgendwo zwischendurch am Ende von jedem Kapitel oder so. Aber davor sind es ja doch eher kürzere Sachen, die halt immer bebildert sein müssen. Also eigentlich hast du auf jeder Seite brauchst du eine Illustration mindestens. Und ja, das kostet einfach ein Schweinegeld. Ich meine, bei Matchly personalisiert, ja, da liegst du irgendwie im mittleren fünfstelligen Bereich für so ein Buch. Allein die Illustration. Und das hat man halt nicht mal einfach gerade irgendwie in der Ecke oder unterm Kopfkissen liegen, ne? Und selbst wenn, wäre das ja auch ein extremes Risiko. Also du hast halt einfach auch gar kein Risiko mehr, wenn du das über diese, ja, diese Tools versuchst und machst. Und da ist der Kreativität, ist da halt einfach kein Ende gesetzt. Und vor allen Dingen können jetzt viele Konzepte, die es schon gibt, die schon da sind, bei mir zumindest schon da sind, kann ich jetzt einfach endlich umsetzen, weil ich jetzt endlich die Möglichkeit habe, das auch zu bebildern. Und ja, wir hatten ja ist schon echt Gold wert.
Ja, wir hatten ursprünglich ja auch schon 2020, wo es diese KI, dieses Midjourney noch nicht gab, auch schon versucht, ein Cover zu gestalten und da greifst du dann halt auf diese typischen Stockfotos zurück und das
ja,
ist
du weißt
halt
ja noch,
so,
du hast das ja bei meinem Buch, ich habe ja auch damals den Ratgeber geschrieben, allein durch Schwangerschaft ja, und genau, erste Babyzeit. Genau. Also ich habe ja auch in diesem ganzen Themenbereich, wie ist das eigentlich, wenn man das alleine macht und so, da habe ich ja auch schon ein bisschen was zugeschrieben. Das war ja lustigerweise sogar auch das erste Buch, was ich dann veröffentlicht habe, weißt du? Immer Kinderbücher schreiben wollen und das erste, was ich dann von der Seele geschrieben hat, war dieser Ratgeber. Ganz andere Genre. Und da hast du ja noch das Cover auch für mich gemacht, da mit Stockfotos und ein bisschen rumgebastelt. Hm. Ja, sowas mache ich heute ja einfach auch alleine. Das sind ja so Sachen. Genau. Ne?
Ja, und da muss ich mal für die Designer und vor allem die Illustratoren wirklich eine, ja, ich weiß nicht, also wirklich mein herzliches Beileid aussprechen, weil ich weiß, was das für eine Schweinearbeit ist, das also wirklich zu illustrieren, gut zu illustrieren, ja, wirklich mit Herzblut zu illustrieren, eigene Stilrichtungen zu entwickeln und dann kommt so eine KI.
Ja, ich möchte da was noch, da möchte ich auch noch was zu sagen, weil war auch bei mir am Anfang erst so emotional so das Thema, wie ich jetzt mich da positioniere. Aber ich muss auch dazu sagen, ich selber habe ja vorher auch selbst illustriert, ne? Also ich habe ja die ersten 5 Kinderbücher auch selber durchillustriert und weiß auch, was das für eine Arbeit ist. Ich habe mir Ende 2019, wo es Midjourney schon gab, ich aber noch nichts davon wusste, noch ein iPad angeschafft, um da hier mit Procreate und so zu arbeiten. Habe das erste Buch, was dieses Jahr erschienen ist, auch noch selbst illustriert. Also ich weiß auch, was dahinter steckt. Und dann auch als Schreiberling. Du hast das Pendant dazu mit ChatGPT. Also auch wir Schreiberlinge, also auch das, womit ich ja eigentlich mein Geld verdiene, theoretisch könnte man auch da sagen, ja, wir sind jetzt genauso, wir stehen genau auf der gleichen Position wie auch die Illustratoren, weil wir werden vielleicht ein Stück weit überflüssig, wobei ich das auch nochmal so in den Raum stellen will, ich glaube nicht, dass wir überflüssig werden, weil es braucht immer noch Leute, die das Know-how haben, die trotzdem irgendwie die Skills haben und wissen, was dahinter steckt bei Illustration, worauf man achten muss, die sich vielleicht auch ein bisschen mit Kunst auskennen, ja, also dieses Hintergrundwissen, was man halt trotzdem hat, braucht man auch, um diese Maschinen zu bedienen, ne? Also
ja, ich durfte ja selber noch ganz schön nachfummeln bei meinem Cover, weil
ja, du hättest auch einfach weiter probieren
so
können.
Raus. Ja, wahrscheinlich ja, hätte ich noch mir den Mund fusselig oder meine Finger bunt tippen können, aber ich kann ja Photoshop und habe ich es halt mit Photoshop noch gerade gerückt und alles, was da an komischen dritten Armen und abgehackten Beinen drin war, weil so ganz ergonomisch kam es nicht raus, durfte ich dann noch.
Ja, da darf man länger üben, ruhig mit, ne?
Ja, aber das ist im Prinzip auch wieder ein schönes Learning, das ich jetzt haben durfte, weil ich nicht der Illustrator bin, sondern eher die immer war, die mit den Stockfotos gearbeitet hat. Aber das sind alles wunderbare Learnings, die wir jetzt hier den zukünftigen Neuautoren oder vielleicht auch alten Autoren Hasen mitgeben wollen, die einfach ihre Geschichte unter Allein mit Kind in dieser Reihe veröffentlichen möchten. Wie gesagt, das Spannende daran ist, man hat sein Einzelband, man ist der alleinige Autor des Bandes und bekommt daraus dann auch alle Einnahmen. Es wird veröffentlicht über BOD. Ich habe du bist der KDP, also bei Amazon. Wir machen es über BOD. Und da habe ich einfach ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Genau, und dann bekommt man, und das ist so das Schöne, ja, wir reden immer so gern von passivem Einkommen. Das ist ja ein passives Einkommen. Es ist aber nicht so, dass ein passives Einkommen immer passiv ist, sondern man braucht erst einen aktiven Part, ja, den man da reinsteckt.
Ja, klar.
In dem Fall das Schreiben.
Das ist dein Investment.
Genau. Das ist die Anfangsphase, für die man halt nicht Zeit gegen Geld tauschen kann. Und dann, wenn der Band fertig ist, also wie gesagt, wir lotsen dich da durch. Also du stehst da nicht alleine. Das heißt, was gehört zum Ablauf? Wir hatten schon gesagt, erstmal ein Probekapitel. damit wir, nee, erstmal mit mir Kontakt aufnehmen. Bitte mit mir. Es gibt auch eine eigene E-Mail-Adresse, die heißt buch.gut-alleinerziehend@gmx.de und die werden wir hier auch unter den Shownotes nochmal drin haben. Unter dieser E-Mail-Adresse kannst du mich alle Fragen stellen rund um dieses Buchprojekt. Da werde ich dir auch einen Ablaufplan geben. Wir haben dazu mittlerweile auch ein PDF erstellt, wo du alles nochmal in Ruhe nachlesen kannst, was es beinhaltet, auf was zu achten gilt und wie der Ablauf ist. Dann darf man ein Probekapitel schreiben, das ist auch alles noch kostenlos, damit wir einfach sehen, wie die Qualität des Textes ist. Kannst du wirklich schreiben, weil es bringt doch niemanden etwas, wenn jemand, der nicht schreiben kann, sich da durchquält. Oder vielleicht machst du auch deine Erfahrung mit ChatGPT. Sina hat es ja gerade schon angekündigt und versuchst deine Geschichte vielleicht mit ChatGPT zu schreiben, wobei so ganz individuell.
Ja, Copy-Paste, nein. Copy-Paste auf gar keinen Fall. Das lassen wir mal bleiben.
Ja, genau. Nein. Man darf da gern mal auch mit den Tools, die wir gerade so genannt haben, rumexperimentieren, um dann auch wieder festzustellen, da kommt nicht ein fertig gedrucktes Buch am Ende raus, wenn man zwei Knöpfchen gedrückt hat.
Nein.
Und genau, ja. Und wir testen, also vor allem Christina liest dieses Probekapitel als Lektorin mit ihrem Blick und ihrer Erfahrung einfach und schaut, ob der Text eine gute Qualität hat, weil darum geht es uns auch. Es geht uns nicht darum, hier 200 Bücher unter dieser Reihe zu veröffentlichen, sondern wirklich die verschiedenen Themen unique zu vergeben. Das sprich, wenn es jetzt schon einen Text gibt zum Wechselmodell oder zum klassischen Residenzmodell und es gibt da nicht irgendwie noch eine andere Geschichte, die im Kern erzählt werden möchte, dann ist das leider schon weg. Dann ist dieses Thema schon besetzt. Es wird dann nicht irgendwie 5 Bücher dazu geben. Es geht hier nicht um Masse, sondern um Klasse und um wirklich diese unterschiedlichen Einblicke in verschiedene Lebenssituationen. Und wenn das in Ordnung ist, darfst du anfangen zu schreiben. Und danach geht's dann bei Christina ins Lektorat, es geht dann bei mir ins Design, es geht ins Cover. Das ist dann, wie gesagt, das mit dieser Illustration, mit der Stilrichtung. Auch innen drin gibt's noch ein paar schöne Illustrationen, die dann bestückt werden dürfen und nachgearbeitet werden dürfen. Das Ganze wird dann reingezeichnet, Druck aufbereitet. Ich helfe dir dann auch dabei, dass du bei BOD dann den entsprechenden Vertrag bekommst. Das heißt, dass du die richtigen Angaben und Parameter auch einstellst, dass es dann auch wirklich ein gleiches Buch am Ende gibt, das dann da rauskommt und nicht ganz anders aussieht. Und dann, hast du dir im Prinzip ein passives Einkommenstöpfchen aufgestellt, weil die Marge, und das muss man auch nochmal sagen, Marge ist nicht gleich Verkaufspreis. Also wenn du es über Self-Publishing, und das ist BOD oder KDP, Self-Publishing, das heißt, da ist jetzt kein großer Verlag dazwischen, der dir alles abnimmt, von Lektorat bis Design, bis Druck, bis Versand und so weiter, sondern es ist Self-Publishing. Sprich, hier wird auch erst gedruckt, also auch Print on Demand, das heißt, es wird hier auch erst gedruckt, wenn bestellt ist. Das heißt, es werden jetzt auch nicht irgendwie 1000 Bücher davon irgendwie gedruckt, die du, wenn du es beispielsweise selber machen würdest, man kann ja auch selbst einen Verlag gründen, man kann ja auch selbst sein Buch auf den Markt bringen, dann nimmt man aber meistens schon bei den Druckereien eine gewisse Menge ab und wenn Bestellung reinkommt, verschickt man die. Dafür ist dann beispielsweise auch eine Gewerbeanmeldung nötig. Das ist es bei uns nicht. Also keine Angst vor irgendwelchen Einnahmen, die man plötzlich neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit irgendwie generiert. Also da sind wir auch steuerlich, haben wir das schon gegengeprüft.
Ja, Angst vor Einnahmen ist sowieso nicht so förderlich.
Ja, genau. aber wir wissen auch mittlerweile, was bei Verlagen ja gerne dann genommen wird. Ja, also da kriegst du vielleicht als unveröffentlichter Autor zwar dann alles abgenommen, was sich so schön anhört. Ja, okay, ich schreibe und dann werden die sich schon drum kümmern. Ja, inklusive Vermarktung kriegst du am Ende nur mehr oder weniger so um die, was weiß ich, 4, 5, 6%. Ja, das heißt, du hast zwar vielleicht keine Ausgaben, aber über 90% von dem, was dieses Buch erwirtschaftet, fließt nicht in deine Tasche. Also das darf man sich auch nochmal gegenrechnen. Es ist natürlich so, dass Christina und ich es nicht umsonst machen, weil wir auch einfach von was leben müssen, nicht wahr? Sondern wir haben uns da einen ganz fairen Preis ausgedacht. Und es ist ein Investment in dich, also, und es ist eine Geschäftsausgabe, die man auch wieder steuerlich geltend machen kann. Das heißt, es ist kein Hobby, es ist keine Urlaubsreise oder so, sondern es ist wieder was du auch steuerlich geltend machen kannst. Also das darf man sich dann auch nochmal vor Augen führen. Und jetzt habe ich ganz viel gequasselt. Christina, willst du noch was zu dem Buch sagen?
Ja, wichtig ist für alle, die es interessiert, dass das Buch eher eine eigene ISBN-Nummer hat über BOD. Das finde ich auch ganz spannend. Das heißt, es ist dann wirklich überall problemlos erhältlich. Und ja, und wirklich eine super Sache. Und aus meiner Sicht vom Lektorat her, ihr müsst jetzt keine Angst haben, dass ihr da jetzt perfekt Nobelpreismäßig schreiben müsst. Es geht uns einfach nur darum, dass ihr klar schreibt, dass ihr eure Gedanken, eure Situation verständlich zum Ausdruck bringt und dass ihr einfach was zu sagen habt. Darum geht es, ja, dass euer Text gut lesbar ist, dass er interessant ist, dass der Spaß macht zu lesen. Das ist so unser Anspruch daran. Und die ersten Probekapitel sind ja bei uns schon eingegangen und ich muss sagen, da war echt auch was Gutes dabei. Und ja, deswegen bin ich gespannt auf all die Bücher, die jetzt da in der nächsten Zeit das Licht der Welt erblicken. Denn ein Buch ist nach wie vor immer noch eine super Visitenkarte. Ja, etwas, wo du wirklich dich und deine Geschichte zeigen, präsentieren kannst. Mir auch noch wichtig, es soll dann nicht um rein therapeutisches Schreiben gehen. Ne? Also wir alle haben eine Trennung.
Ein bisschen Wortwitz darf auch sein. Ne?
Mehrwert ja. Für andere finden.
Naja. Mehrwert für andere, das ist das Stichwort. Denn ja, wir haben alle eine Trennung hinter uns. Ja, da waren auch heftige Sachen dabei, bei mir genauso wie bei anderen. Wenn du das alles für dich verarbeiten willst, ist das eine super Idee. Schreib das dann bitte für dich ins Journal oder geh ins Coaching damit, arbeite das auf. Die Buchreihe ist nicht allein dafür gedacht, dass du dir alles von der Seele schreibst oder dein Ex-Partner quasi in die Pfanne haust. Ja? Darum geht es nicht, sondern wirklich um Mehrwert. Was willst du anderen mitgeben, die in dieser Phase sind? Was sind deine Learnings, die du aus deiner Geschichte ziehst? Wie hast du das Beste daraus gemacht? Und ja, das sind die Sachen, die uns und die Leser interessieren und die uns inspirieren. Und die uns getrennt Erziehenden eine Stimme geben. Denn ich finde nach wie vor, unsere Stimme darf noch viel lauter und größer werden. Ja, dieser Podcast trägt ja da schon wunderbar dazu bei und diese Buchreihe wird es auch tun.
Ja, und an der Stelle noch der Hinweis, ihr kennt mich gut alleinerziehend, ja, das heißt, der positive Dreh, das haben wir uns auch bei dem Schreiben der Kapitel, habe ich mir das immer oben drüber geschrieben, was war die Herausforderung, wie habe ich sie gemeistert und was vielleicht auch für Learnings, aber auch positive, ja, Konstrukte sind daraus entstanden oder wie bin ich wieder ein Stückchen weitergewachsen. Ich wurde jetzt auch schon von der ein oder anderen Mutter angesprochen, die fragte, meinst du, ich soll auch schreiben? Also ich würde total gern schreiben, aber bitte gib mir eine ehrliche Meinung, du kennst meine Geschichte. Und wie gesagt, wir haben diese drei Phasen drin, von denen ich auch immer wieder berichte. Das heißt, die erste Phase ist ja das kalte Wasser, das, wo die Welt zusammenbricht und man ganz fies kaltes Wasser um die Füße hat oder wo auch immer. Die zweite Phase ist ja mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, also wo man so langsam anfängt, diese Challenge, diese Lebenskrise anzuerkennen, anzunehmen und so sich stückchenweise wie so ein Eichhörnchen da so seine Bausteine zusammensucht. Das passt noch nicht gut, es fehlt vielleicht noch an vielem, aber man geht den Weg da hinein und dann gibt's die dritte Phase. Und ich sag mal, wer jetzt in Phase 1 oder Anfang Phase 2 steckt, noch mit sehr viel Groll oder Zorn oder Wut oder Verzweiflung, dass die Situation halt nicht gut ist, ja, der sollte vielleicht noch ein bisschen mit dem Schreiben warten, weil ist uns ganz wichtig, dass auch eine dritte Phase mit dabei ist, wo es heißt anders, aber gut. Also wo man wirklich so, sag ich mal, diesen ersten krassen Schock überwunden hat, wo man auch wirklich schon gute Lösungen, nicht für das ganze Leben, das heißt nicht alles ist wieder gut, das hat Christina so schön noch bei mir im Kapitel angemerkt, sondern anders aber gut, also dass man wieder leben kann. Also es ist wie, als würde euch, mal so ganz plakativ gesprochen, ihr wurdet mit einem Messer gestochen, ja, dann habt ihr da so eine Wunde. Und ich sag mal, Phase 1 und Anfang Phase 2 wäre, ihr könnt nur über diese Wunde reden, aber wir wollen ja wissen, wie sie geheilt ist, ja. Das ist uns noch ganz wichtig. Da schaut nochmal und seid kritisch bei euch selbst, weil ich glaube, die Geschichte wird noch viel, viel besser, wenn du halt nicht in dieser Anfangsphase steckst, und das ist, glaube ich, auch das, was Christina gerade mit therapeutischem Schreiben meinte, das darf ein bisschen mehr aus der Vogelperspektive auch gesehen werden.
Ja, ja. Was ich damit meine, das hat auf jeden Fall Raum. Ja, also wenn du jetzt zuhörst und du bist gerade noch in der Phase 1 oder 2 nach der Trennung, gib dem Raum, sage ich dir auch aus Coaching-Sicht. Nimm dir ein Journal, schreib das für dich auf, lass die Gefühle fließen, schreib das raus. Denn ja, Trennung ist heftig. Das wollen wir auch nicht beschönigen. Trennung mit Kind oder mit Kindern ist immer noch mit einer der krassesten Sachen, die du hier erleben darfst. Ja? Und das soll raus für dich. Schreib es auf, schreib es dir von der Seele. Schreiben ist eine der besten Möglichkeiten, um das zu verarbeiten. Und schreib das Buch, wie du gerade sagst, Silke, erst dann, wenn du durch alle Phasen durch bist und wenn du da auch deine Learnings draus gezogen hast und wenn du damit andere inspirieren kannst, wenn du anderen Mehrwert geben kannst, dann bist du bei uns und bei dieser Buchreihe richtig.
Genau, das, jetzt haben wir alles erzählt, was es zu erzählen gibt.
Sehr schön.
Sina, hast du noch irgendeine Frage, so als
wie viele Bände, so viel Bände habt ihr, schweben euch da so vor? Wie viele Modelle?
Ja, es ist ja nicht nur Modell, sondern generell allein mit Kind. Und ich glaube, da werden wir noch ganz schön überrascht werden. Also ja. Wir haben jetzt ja immer so ganz straight auf dieser Umgangsmodelle-Schiene am Anfang ja überlegt, weil es daraus ist ja dieser Grundgedanke entstanden. Und wir haben jetzt tatsächlich, was Christina schon sagte, das ein oder andere gute Probekapitel schon bekommen, wo wir jetzt weiter in die nächsten Steps reingehen nach Ablaufplan. Und da sind teilweise gar nicht diese klassischen Modelle als Grundstruktur drin, sondern es geht um ganz andere Themen teilweise. Vor allem auch eine schrieb jetzt, dass es wirklich ganz wichtig für sie ist, dieses berufliche Thema. Ja, eine andere schrieb zum Thema mehr Generationen, Gemeinschaften oder so. Ja, also da gibt's ganz viele unterschiedliche Ansätze, die da beleuchtet werden dürfen. Und deswegen freuen wir uns einfach ganz ganz entspannt darauf, was zu uns kommt. Ja, also wer denn da sich jetzt berufen fühlt, seine Geschichte zu veröffentlichen. Und ich sage euch, es ist so geil, wenn man zum ersten Mal sein eigenes Buch in Händen hält, ja, mit allem Drum und Dran, mit Namen auf dem Rücken. Man kann es blättern, man kann es verschenken, man kann es zeigen. Es ist wirklich, es hat tatsächlich bei dem Schreiben, und bei mir sind es jetzt ja 8 Jahre her, nochmal einen ganz großen Verarbeitungsprozess wiedergegeben. Es gibt Kapitel, bei denen ich wirklich wieder Rotz und Wasser geheult habe. Und da denkt man sich so, boah, die redet doch schon so viel über das Thema Trennung, ja. Aber wenn man das schreibt, so wie Christina das sagt, ist das nochmal ein ganz anderer Prozess, das mal in Worte zu kleiden und auszudrücken. Dementsprechend ist es sowohl das Schreiben ein Mehrwert, wie gesagt, als auch ein Mehrwert, weil du danach daraus später deine eigenen Einnahmen generieren kannst. Und es einfach so selbstwertstärkend ist, wenn du dem einfach eine Möglichkeit gibst. Und ich hatte jetzt schon auch eine, die sagte, weil wir hinten auch noch ein Kapitel haben, mein Angebot für dich, also wer jetzt beispielsweise wie Christina schon Trennungscoach ist oder ich mache ja auch schon ganz viel andere Dinge, so wie auch arbeiten, wie ich will. Also wer im Prinzip auf dieser beruflichen Schiene auch schon das so weit transformiert hat, dass er diesen Mehrwert auch beruflich weitergibt, was er aus der Trennungserfahrung oder generell aus der Lebenssituation die letzten Jahre gezogen hat, ja, welche Lösungen er da hat oder sie hat, darf das gerne einfügen. Und da hat mich wirklich schon eine kontaktiert und gesagt, was ist denn damit gemeint mit dem Kapitel? Dann habe ich ihr das halt erzählt, dass man da im Prinzip noch so ein bisschen Eigenwerbung machen kann für Angebote, die im Prinzip da weiterführend sind nach diesem Band. Und da ist sie gleich eingeknickt und sagte so, oh Gott, nee, also unter so großen Stars, wie sie sagte, will sie da gar nicht auftreten mit ihrer Geschichte. Und da sage ich einfach nur,
Stars.
Wenn nicht jetzt, weil wie gesagt, dieses Angebot von uns mit diesem wirklich smarten Paketpreis, ich habe von allen schon gespiegelt bekommen, die beruflich auch ein Angebot haben, zum Beispiel, dass es ein total faires Angebot ist, was wir machen. Und das ist ja auch nicht jede Arbeitsstunde da berechnet, weil wir auch einfach diesem Projekt auch wieder unser Herzblut und unsere Aufmerksamkeit und Energie geben wollen. Aber es muss einfach doch ein bisschen was bezahlt werden. Wie gesagt, in einem Verlag laufen über 90% deiner Einnahmen weg. Und davon wird dann entsprechend der Designer bezahlt, davon wird entsprechend die Druckerei bezahlt oder der es am Ende vermarktet oder die Werbung oder was auch immer, ja. Das darf man sich nochmal vor Augen fühlen. Das ist, nur weil man es kann, ist es nichts wert, sondern es ist so schön, dass wir das hier im Bundle anbieten, dass du dich wirklich aufs Schreiben konzentrieren kannst und alle anderen Probleme werden sich lösen, ja. Und die musst du nicht alleine lösen, dafür sind wir da. Und deswegen sage ich, wer tatsächlich jetzt so ein leises Kribbeln in den Fingern hat und im Kopf oder in der Wirbelsäule oder wo es bei euch sonst so kribbelt und ihr sagt, oh, ich hätte da ja schon Bock drauf, ja, probiert's einfach aus. Ja, probiert's einfach aus, kommt mit mir in Kontakt, schreibt ein Probekapitel, beweist es euch selbst, ja, ist es gut von uns bewertet am Ende oder sollte man es realistisch betrachten und schreiben ist vielleicht noch nicht deine Sache. Man kann da auch reinwachsen. Man kann ja auch mit mehr Schreiben auch mehr Expertise darauf entwickeln. Also wie gesagt, wenn nicht jetzt? Ja, weil wie gesagt, dieses Angebot gilt jetzt. Und genau, das ist im Prinzip alles, was wir ja heute zu diesem Projekt schon mal verraten wollen.
Ja, sehr schön.
Sehr gut. Vielleicht mögt ihr noch einmal die Adresse sagen, wo man sich melden kann. Das war, glaube ich, buch.gut-alleinerziehend.de, ne?
Genau, beziehungsweise gut-alleinerziehend@gmx.de. Genau. Das ist im Prinzip so wie meine gut-alleinerziehend-Adresse, nur mit Buchpunkt vorne dran. Aber ihr kriegt mich auch auf allen anderen Kanälen. Also bitte jetzt fangt nicht an und sagt, oh, ich hab die Adresse vergessen. Bitte, ihr kennt mich über, ihr könnt mich anschreiben über unsere Podcast-Adresse. Ihr könnt mich anschreiben über Insta-Account. Ihr könnt mich anschreiben über Facebook oder über den Blog. Ja, ihr könnt mich auch über den Blog anschreiben. Im Blog findet ihr auch ganz unten im Impressum auch nochmal meine generelle Gut-Alleinerziehend-Adresse. Das heißt, es gibt 1000 Mittel und Wege. Und liebe Sina, wie ist denn nochmal unsere Podcast-Adresse?
aeteampodcast@gmail.com.
Ich vergesse es jedes Mal. Herrlich, ja.
Ja, hat Spaß gemacht.
Genau. Christina, wie finden wir dich? Magst du auch nochmal sagen, wie wir dich erreichen?
Sehr gerne, am einfachsten über meine Website trennungalschance.de. Da könnt ihr mich drüber kontaktieren oder gerne auch über Facebook oder meine E-Mail-Adresse info@trennungs-coach.de. Können wir auch gerne nochmal in die Shownotes verlinken. Ja, und gerne. Ja, ich freue mich über eure Texte, die dann da kommen für die Buchreihe und auch über sonstigen Kontakt sehr gerne.
Ja, ich bin auch gespannt. Ja, dann vielen Dank. Ich bin gespannt, wie groß diese Reihe noch wird. Wir werden es im Auge behalten und sicherlich auch ab und zu mal in unseren Folgen ein Update geben. Oder vielleicht ja auch das ein oder andere Interview noch führen mit einer anderen Autorin. Wer weiß. Also meldet euch gerne und ich würde sagen, bis dann. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen, mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.
Die Podcast-Empfehlung der Podcast-Fabrik? Ärztliche Kunstfehler, wenn die Medizin versagt.
Der Mediziner ist ja nicht per se mit übermenschlichen Fähigkeiten ausgestattet, obwohl das manche von sich denken.
Ärzte machen Fehler und die können für Patienten tödlich sein.
Wir sind Tina Kirchner und Stefanie Josefs und beschäftigen uns mit ärztlichen Kunstfehlern, wenn die Medizin versagt.
Als Kind weiß ich das noch, dass ich halt manchmal dachte, wieso denn ich? Es gibt doch so viele Menschen auf dieser Welt.
Wir sprechen mit Ärzten, Patienten und Angehörigen.
Mit Risikoberatern, Anwälten und Psychologen.
Es wird spannend, informativ und immer sehr emotional, denn hinter jedem Fall stehen menschliche Schicksale.
Wir freuen uns auf euch
und bleibt gesund.